Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Ein sicheres Fahrradschloss ist natürlich aus Metall und je dicker und schwerer es ist, desto sicherer, könnte man so denken. Aber man könnte es auch anders denken und dann kommt man womöglich zu einer erstaunlichen Lösung, wie unser heutiger Gast berichten wird. Eine Lösung, aus der inzwischen ein bewundernswertes und erfolgreiches Unternehmen entstanden ist. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Michael Konrad, dem ehemaligen langjährigen Kreativchef der weltweit tätigen Agentur Michael Konrad und Leo Burnett und Mitgründer der Berlin School of Creative Leadership. In dem Gespräch ging es nicht nur um Werbeheldentaten der Vergangenheit, sondern auch darum, wie wir heute Kreativität managen können. Eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt und die natürlich nicht nur die Werber betrifft, auch zum Beispiel Produktdesigner. Wie kann man ein gutes Produkt entwerfen und damit dann ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen? Dazu braucht es nicht nur die Big Idea, sondern auch gute Strategie und Struktur. Das junge Leipziger Unternehmen Texlog, um das es heute geht, ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Mehrheitsgesellschafterin und Geschäftsführerin dieser noch jungen Fahrradaccessoire-Manufaktur ist die Designerin Alexandra Baum. Stand heute beschäftigt das Unternehmen bereits 30 MitarbeiterInnen. Alexandra studierte Modedesign mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit und kreislauffähige Textilien in Hamburg, arbeitete dann an verschiedenen Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als Design- und Innovationsberaterin und Hochschuldozentin, bevor sie dann mit einer innovativen Idee zur Unternehmerin wurde. Das Produkt, ein Fahrradschloss auf Textilbasis, leicht, flexibel, stylisch und dennoch mit hohen Sicherheitsstandards. Zusammen mit ihrer Partnerin Suse Brandt wurde das Produkt bis zur Patentreife entwickelt und 2016 war es dann soweit. Von Anbeginn wurden die Produkte der Texlog GmbH begeistert aufgenommen und zahlreiche Auszeichnungen kamen hinzu. Mehrfach der German Design Award, der ISPO Award, der Eurobike Award in Gold und 2020 erhielten sie sogar den Titel Kultur- und Kreativpiloten Deutschland. Mein Kollege Georg Christoph Bertsch spricht mit der dreifachen Mutter Alexandra Baum nun über ihre Ziele als Designerin und Unternehmerin, über das Produkt und die Firma, über Lernkurven und über das Verhältnis von Beruf und Familie.
Heute sind wir mit Alexandra Baum in Leipzig-Lindenau verbunden. Ja, wie geht's denn?
Hallo, vielen Dank. Ja, in Lindenau ist der Himmel bekanntlichermaßen immer blau. Insofern geht's mir natürlich gut. Vielen Dank.
Alles gut. Wir haben eben gerade schon gesagt eingangs, dass Sie so einen glockenwütigen Pfarrer haben und von daher werden wir im Hintergrund vielleicht mal Glocken hören, was ja noch so ein bisschen eine schöne Atmosphäre auch mit sich bringt. Vielleicht wird auch noch ein Kind und ein Mann auftauchen, haben wir auch schon gehört. Gehört aber dazu und ist auch Teil unseres Themas heute.
Ja.
Also Sie sind ja Modedesignerin und haben im Jahr 2001 Ihr Studium abgeschlossen. Und sind Sie denn direkt in das Thema technische Textilien gestartet?
Naja, wie man so sein Studium abschließt, es war halt so, dass ich tatsächlich während des Modedesign-Studiums gemerkt habe, das reine Modedesign und die Modewelt ist nichts für mich. Ich fand das Studium toll, ich würde es auch immer wieder so machen und ich wollte es auch schon seit ich 12 Jahre alt war machen. Allerdings sind da ja einige, ich sage jetzt mal, Begleiterscheinungen in dieser Branche, die mir nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich mich schon zum Diplom entschieden, was zu kreislauffähigen Textilien zu machen, sprich biologisch abbaubare Textilien, recyclingfähige Textilien. Und über diesen Weg bin ich dann tatsächlich eben auch zu diesen technischen Textilien gekommen, weil man sich dann eben mit ganz anderen Sachen eben nochmal beschäftigt, außer nur, in Anführungsstrichen, nur mit Schnitten und mit Farben und Formen.
Aber haben Sie denn im Bereich dieser Ökomode, würde ich jetzt mal sagen, gearbeitet oder war das nur so ein Übergangsstadium?
Ich habe in dem Bereich nicht in der Industrie gearbeitet. Ich war in einem Forschungsprojekt nach meinem Studium dann angestellt, wo es um das Thema von der Öko-Nische zum ökologischen Massenmarkt ging. Forschungsprojekte bringen es mit sich, dass sie eben jetzt nicht besonders am Markt orientiert sind. Es war aber einfach so ein spannendes Thema, in das ich tiefer reintauchen wollte und auch eins der wenigen Forschungsprojekte, die tatsächlich Designer als wissenschaftliche Mitarbeiter akzeptiert haben, dass ich das doch so spannend fand, diese Zwischenstation nochmal zu machen.
Sie haben ja jetzt irgendwie als Textildesignerin ein zentrales Produkt entwickelt, das man normalerweise eben im Bereich Metall sucht, nämlich ein Fahrradschloss. Also wenn ich jetzt an ein Fahrradschloss denke oder ein Kind ein Fahrradschloss malt, ist es aus Metall, ein Bügel oder eine Kette. Und Sie haben ein textilbasiertes Fahrradschloss entwickelt. Ich meine, das entsteht ja nicht einfach so aus dem Nichts.
Genau. Nee, dazu muss man sich tatsächlich eben über die Jahre schon erarbeiten, was können denn diese besonderen Fasern und wie hängt das eine mit dem anderen zusammen. Und dieses Wissen habe ich mir dann eben innerhalb meiner 12 Jahre Freiberuflichkeit im Bereich Produktentwicklung für industrielle Anwendungen erschaffen. Und dann kann man das natürlich abrufen und mit diesem Wissen kann man eben dann auch eins zum anderen bringen. Denn was ich mir ausgedacht habe, ist ja für sich gesehen jetzt nur eine Zusammenführung von zwei, ich sage jetzt mal, Materialitäten, die es aber so vorher noch nicht gab.
Aus welchen Elementen besteht das Produkt denn? Also Sie sagen zwei Materialitäten. Also Sie haben ja da, also Sie führen etwas zusammen, was dann insgesamt eine Festigkeit hat, die Metall entspricht.
Ja, genau. Also die Hybrid-Variante dieses Schlosses besteht eben aus Metallkern. Der ist auch immer noch da und auch die Enden des Produktes sind ja aus Metall. Aber diese Seilstruktur des Schlosses, also damit man eben sein Fahrrad abschließt, die besteht zu einem großen Teil aus technischen Textilien, die per Flechtverfahren übereinander angeordnet sind. Und diese vielen verschiedenen Schichten haben jeweils, übernehmen verschiedene Funktionen, unter anderem eben Feuerfestigkeit oder auch Schnittfestigkeit. Und das Geheimnis liegt eigentlich in der Weichheit dieser Struktur. Man muss es sich vorstellen wie ein Seil. Und ein Seil, es gibt eben nach und besonders bei dem beliebten Gegenstand des Bolzenschneiders, also zumindest beliebt bei Fahrraddieben, greift einfach die Physik da an der Stelle nicht mehr, weil wenn ich eine Metallkette mit dem Bolzenschneider zerstöre, dann ist das ein hartes Metall und das bricht halt dann unter dem Bolzenschneider. Und das Seil ist eben so weich, dass man sich vorstellen kann, man schneidet mit einer stumpfen Schere in ein Papier hinein, dann wird sich das sozusagen verklemmen. Und so tut es das eben auch bei dem Seil. Also der Bolzenschneider kommt gar nicht so richtig ran. Und wenn er rankommt, dann eben auch nur sehr schwer durch. Das ist die Idee.
Sie überwinden damit ja, also mit Ihrem Produkt, zumindest klassische Genregrenzen zwischen Textildesign und Produktdesign. Und ja. Das haben Sie sich aber selbst angeeignet, diese
Wissen. Genau, also das war wirklich der Weg, Learning by Doing, während man eben in einer Selbstständigkeit ist. Und ich sag mal, dass sich auf diesen Weg zu machen, das war mein Interesse und da schlägt auch mein Herz dafür, mir Technologien auch anzuschauen, anzueignen. Wobei ich natürlich nie so tief eintauchen kann wie ein Ingenieur. Ich bleib da schon ein relativ generalistisch herangehender Mensch. Wobei ich denke eben gerade die Fähigkeit des Designers, dann eben diesen 360-Grad-Blick zu haben und verschiedene Dinge zusammenzubringen, hat dann dazu geführt, dass eben so ein innovatives Produkt dabei rausgekommen ist.
Ich meine, das ist ja letztlich auch eine Art Lifestyle-Accessoire geworden. Das finde ich eigentlich den eigenartigsten Effekt dabei, dass Leute das regelrecht um den Hals tragen, also wie im Sinne von einer Kette. War das von Ihnen beabsichtigt, dass Sie das von vornherein eben als Lifestyle-Objekt entworfen haben oder ist das eher so ein Zufallseffekt?
Naja, sagen wir mal, es ist der klassische Fall von gutem Design, würde ich sagen. Also eine schöne Form, die man sich eben auch gerne umhängt und die Funktionen, die alle Materialien zusammen schaffen, die passen an der Stelle eben sehr gut zusammen. Und es war natürlich schon meine innere Anforderung, dass das Teil ein schönes Produkt ist, was man einfach gerne benutzt und nicht dieses Verstecken oder dieses, oh ja, Fahrradschloss, ja, brauche ich auch, ist aber eigentlich total doof und ich mag es auch nicht, sondern dass es eben wirklich gemocht wird vom Anwender. Ich glaube, das Ziel haben wir erreicht. Da erreichen uns tatsächlich auch viele Reaktionen von unseren Kunden und das macht natürlich dann schon Spaß, wenn man einfach merkt, man hat so ein verstaubtes, in die Ecke gestelltes, langweiliges Produkt doch zu neuem Leben erweckt. Das macht dann schon Spaß.
Wenn man jetzt über die Nachhaltigkeitsaspekte des Ganzen spricht, ist natürlich auch die Frage, also aus was den Materialien besteht das? Ist das recycelbar, das Ganze? Und für uns ist das im DDC oder auch im DDKs insgesamt ein Riesenthema, nachhaltige Produkte so zu entwickeln, dass sie im Grunde auch Lifestyle-Aspekte bekommen und dadurch eben auch gerne angenommen werden. Ja. Also das haben Sie ja scheinbar erreicht. Aber was sind denn die Aspekte der Nachhaltigkeit, die in Ihrem Produkt identifizierbar sind?
Ja, also nachhaltig sind diese Fasern jetzt nicht auf den ersten Blick. Das muss man eindeutig so sagen. Also wir können hier nicht mit Hanffasern oder mit sonstigen nachwachsenden Rohstoffen punkten. Das würde einfach von der Performance der Materialien nicht ausreichen und nicht passen. Was wir schon gemacht haben, ist eine Bewertung des Produktes anhand der Cradle-to-Cradle-Anforderungen. Das hat ein Werkstudent mal für uns gemacht im Rahmen seiner Master-Thesis und dabei kam heraus, dass es viele Ansatzpunkte gibt, zumindest in Richtung Recycling zu gehen, was dazu natürlich notwendig ist, dass man das Produkt dann da hat und auch wieder zurückbaut und in seine Bestandteile zerlegt. Auch das ist durchaus möglich. Schwierigkeit an der Stelle ist, wer im textilen Bereich unterwegs ist, weiß das. Alles, was ich an langen und endlosen Fasern recycle, kann ich im nächsten Schritt letztendlich nur wieder als Stapelfaser verwenden. Und das sind diese kurzen Fasern, die sich wiederum zwar auch wieder zu Garnen verarbeiten lassen, die wiederum aber nicht so stabil sind und demzufolge die Performance nicht aufweisen, die man bräuchte, um wirklich neue Sachen daraus zu recyceln. Jetzt im Moment würden wir eher von Downcycling tatsächlich sprechen. Ich habe sozusagen vom Nachhaltigkeitsaspekt natürlich mich damit sehr, sehr intensiv im Vorfeld dann beschäftigt und wir haben sozusagen darüber nachgedacht, wie kann man das, wenn die nötigen Mengen zustande kommen, auch implementieren. Und im Moment sind wir von den verkauften Mengen natürlich noch nicht in dem Bereich, wo wir ein Recycling sinnvoll machen könnten. Also sprich die Schlösser einsammeln und sie wieder dem Recycling zuführen. Soweit ist es leider noch nicht. Zumindest aber haben wir eine Schublade, in der Plan schon drin liegt.
Da hatten wir mit der Helle Jungerius vor nicht allzu langer Zeit drüber gesprochen, die eben in einem geschlossenen System der KLM Airline ja ein komplettes, im Grunde Lateralcycling, es ist weder Up- noch Downcycling, der Tausende und Abertausende von Stewardessinnen Uniformen in Sitzbezüge durchgeführt hat. Das geht natürlich jetzt, also Sie haben es ja klar geschildert, also das Einsammeln ist hier der entscheidende kritische Punkt. Das ist bei KML natürlich einfacher. Aber das ist ein Thema, das momentan, glaube ich, eben auch im industriellen Maßstab immer mehr gedacht wird.
Ja, und das ist auch richtig so.
Ja, wenn man jetzt über Industrie spricht, ich meine, Sie haben ja natürlich irgendwie mit dem Produkt, das Sie haben, ja wahrscheinlich mit allem Arten von Normung, Prüfungen und so weiter zu tun, also TÜV, DIN und so weiter. Und ich meine, ich nehme an, dass es ziemlich nervig war, da durchzukommen. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
Naja, wir haben natürlich auch diverse Sicherheitszertifizierungen über uns ergehen lassen müssen und auch sehr, sehr viel dabei gelernt. Wir haben eine eigene DIN-Spec mit der DIN zusammen entwickelt für das Produkt. Das war ganz spannend. Das ist sozusagen die kleine Schwester der DIN-Norm. Und das ist insofern natürlich schon spannend und eine große Lernkurve. Und naja, ich sag mal so, es ist eine einfache Rechnung. Wenn man das Spiel nicht mitspielt, kann man nicht an den Markt. Insofern muss man den sauren Apfel beißen. Ich nehme das immer als Herausforderung an. Und was man einfach sieht, wenn man sich eine Zeit lang damit beschäftigt hat, ist natürlich auch, dass sich viele Dinge dann, wenn man einmal so ein Paket bearbeitet hat, dann auch wiederholen. Das heißt, in den Niederlanden die ART-Zertifizierung zu bekommen, das war wirklich ein dickes Brett. Wenn man dann aber aber nach Dänemark geht und mit den Leuten spricht, dann ähneln sich natürlich die Fragen und die Anforderungen und es ist nicht mehr ganz so schwierig. Aber ja, also wir haben da mit sämtlichen Normen zu tun. Wir haben natürlich mit Nachfragen nach Schadstoffen zu tun und so weiter. Haben uns da auch in der Zwischenzeit sehr verbessert, weil ehrlich gesagt geht man ja auch ganz oft davon aus, dass ein Lieferant aus Europa einem ein Produkt liefert, was wirklich schadstofffrei ist. Ja, man wird manchmal eines Besseren belehrt und muss dann nachbessern.
Ja, Sie gehen ja mit allen diesen jetzt Normierungen, Anmeldungen, Marketinginvestitionen und so weiter ja ein unglaubliches Risiko ein. Haben Sie Patente auf Ihre Produkte?
Ja, also, genau. Also wir haben eine ganze Patentfamilie unterdessen entwickelt, weil man diese einzelnen Erfindungen natürlich auch nur einzeln anmelden kann, weil es ja entweder um eine Technologie geht oder um eine bestimmte Verbindung. Das heißt, da haben wir schon mehrere Sachen am Laufen. Und das ist auch wiederum ein Learning für sich, sich in diese ganze Thematik reinzuarbeiten, weil es eben landläufig das, was man denkt, was man sozusagen sichern kann, das ist es ganz oft gar nicht. Da geht es wirklich um kleinste Details und es geht natürlich auch darum, bestehende Sachen zu umschiffen und wirklich sich eine eigene Handschrift darin zu geben. Eine von den vielen Lernkurven, die ich gemacht habe während der Zeit bei Textlog.
Sie haben ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bei einer Produktion von so rund roundabout 6.000 Schlössern pro Monat natürlich eine massive Supply Chain Frage auch. Also momentan, wenn man jetzt in die Supply Chain Fragestellungen reinguckt, die wir momentan in der deutschen Industrie haben, sind Sie davon auch betroffen, dass Sie eben bestimmte Rohstoffe nicht bekommen oder?
Ja, ich glaube, da können wir uns leider nicht rausnehmen. Davon sind wir auch betroffen, auch wenn tatsächlich 90% unserer Zulieferer hier tatsächlich in Deutschland sitzen, aber wenn eben nur ein Zulieferer, und das ist der von den Schlössern, wenn der eben in Asien sitzt, dann ist vorprogrammiert, dass man da natürlich auch da was davon mitbekommt, was gerade so an den Märkten los ist. Ja, auch das muss man mit sehr viel Geduld behandeln. Und man muss sich irgendwie auch fragen, wie geht das Ganze weiter? Und das ist ja immer etwas, was man als Geschäftsführer sozusagen voraussehen sollte. Wohin geht mal die Reise und wo müssen wir jetzt schon umsteuern, um nicht noch einmal so etwas zu erleben? Also insofern sind wir jetzt auch dabei, Nearshore-Sourcing zu betreiben und zu gucken, wer kann das möglicherweise in Europa machen. Aber das sind alles, ich sage jetzt mal, Themen, die sich über Jahre auch hinziehen. Also da ist es nicht so einfach, von heute auf morgen tatsächlich jemand anzurufen, zu sagen, Mensch, dann liefer du uns das doch mal, weil natürlich ganz viele Spezifikationen damit einhergehen und man dann ja auch den ganzen Rattenschwanz wieder anfängt zu sagen, wenn wir ein neues Schloss irgendwoher beziehen, dann müssen wir auch das Gesamtprodukt neu zertifizieren. Also da hängt dann doch wieder einiges dran.
Sie haben ja, wie ich im Vorgespräch erfahren habe, ja gerade Ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Oder?
Zumindest vor 7 Monaten, ja.
Ja gut, das nicht gerade. Ist aber noch relativ klein. Und Sie leiten dieses Unternehmen, Sie sind die Designerin und Sie sind eben gleichzeitig Mutter einer stark wachsenden Familie. Wie teilen Sie sich diese Arbeit auf? Das ist ein Thema, das uns hier konstant interessiert. Wir haben da schon mehrere Gespräche drüber geführt, eben auch mit zweifachen Müttern, bisher noch nicht mit dreifachen Müttern, über die Frage, wie Familie und Unternehmensleitung verbunden werden kann.
Na, ich sag mal so, es ist ganz vieles erlerntes Tun und Wissen, einfach aus dem Grund, weil ich schon so gut wie immer selbstständig bin. Das ist auch etwas, wo ich glaube, dass es vielen Frauen einfacher fällt, aus dieser Selbstständigkeit heraus sich das sozusagen schon so einzuteilen und wesentlich schwerer fällt, wenn man vorher ein relativ geregeltes Erwerbsleben sozusagen hatte. Nichtsdestotrotz ist der Tag einfach nur ein bisschen unterschiedlich strukturiert. Im Normalfall, also jetzt haben wir im Moment in Sachsen noch Ferien. Ich habe zwei Söhne, die sind schon Schulkinder und eben das kleine Baby. Und wir sind dann eben relativ früh am Start am Tag und ich kann dann vormittags früh und vormittags schon viel machen. Meistens erfolgt dann einfach eine etwas ausgedehntere Mittagspause, um dann nachmittags nochmal ranzugehen und natürlich auch den Abend und die Nacht zu nutzen.
Sie haben ja dieses Thema Gestaltung, ist vom Hans Nürnberg vorhin schon ein paar Mal drauf gekommen. Wir haben mit Nils Holger Murmann auch gesprochen und er hat letztlich gesagt, dass er das Unternehmen nicht mehr in dieser Form weiterleiten wollte, hat es dann letztlich an Geschäftsführer abgegeben, weil er nicht mehr zum Entwerfen gekommen ist.
Ja.
Und das Entwerfen ist natürlich, also wenn Sie Designerin sind, ist es wahrscheinlich schon Ihre Leidenschaft auch.
Das ist so. Also ich bin da auch auf einem guten Weg. Also ich habe meine Elternzeit, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, die 6 Monate, sehr intensiv genutzt, um darüber nachzudenken, wie kann das trotzdem gelingen und was für Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit das gelingen kann. Und tatsächlich glaube ich, dass ich der Menschheit doch mehr dienen kann, wenn ich noch mehr in Richtung Produktdesign und Produktentwicklung mich wieder zurückkonzentriere. Natürlich ist der Plan, dass irgendwann das Unternehmen so läuft, dass die Geschäftsführung, die ich dann vielleicht noch innehaben werde, trotzdem nicht mehr das gesamte Gehirn fordert. Das wäre mal so die Idealvorstellung. Und da haben wir einfach in der Prozessstrukturierung unseres Unternehmens sehr, sehr viel unternommen, dass wir die einzelnen Abteilungen mit ihren entsprechenden Führungskräften doch jetzt immer mehr in die Lage versetzen, für ihren Teilladen, nenne ich es jetzt mal, wirklich die Verantwortung zu übernehmen und letztendlich die wichtigen Entscheidungen noch von mir getroffen werden, aber das Katastrophenmanagement eben dann irgendwann immer weniger wird. Und in einem Start-up ist einfach viel Katastrophenmanagement, so offen muss man dann schon sein. Ich strebe an, dass das in den nächsten 2 Jahren tatsächlich so vollzogen ist, dass ich wieder mehr dazu kommen kann, wirklich in die Richtung Produktentwicklung zu gehen. Einfach weil auch diese Technologie des Textlocks, die patentiert ist, ja nicht alleine nur für Fahrradschlösser anzuwenden ist. Das Fahrradschloss als Lifestyle-Produkt ist wunderbar als Cash-Cow und setzt uns überhaupt erstmal in die Lage, freiheitlich dann drüber nachzudenken, was könnte man denn noch so machen. Aber es ist halt tatsächlich nicht von heute auf morgen zu machen, dass man ein Unternehmen aus dem Boden stampft, was dann auch noch relativ stark wächst. Wir sind jetzt, gestern habe ich es nochmal abgefragt, bei 33 Köpfen. Jetzt nicht alles Vollzeitäquivalente, aber es sind schon recht viele Leute und mit den vielen Leuten und dem immer stärker wachsenden Absatz und Umsatz wachsen natürlich dann einfach auch andere Themen mit. Und wo ich optimistisch in die Zukunft blicke, ist wirklich, dass wir das in einen Rahmen bekommen, wo ich tatsächlich aus den operativen Dingen weitestgehend rausgelassen bin und ich sag jetzt mal sowas wie 2 bis 3 Tage die Woche wieder Designerin sein kann, wieder Produktentwicklerin sein kann.
Das ist ein Thema, das wir auch mit der Lena Jüngst von AirUp auch besprochen haben. Die sind ja wahnsinnig innerhalb von 2 Jahren mehr oder weniger auf 250 Leute gewachsen und bei ihr ist halt eben auch dieser Raum, den sie braucht, um Innovationen zu entwickeln, geschrumpft, sodass sie jetzt versucht, eben auch durch organisationale Maßnahmen da wieder Raum zu schaffen. Also ähnlich wie Sie es jetzt schildern, ja, dass man dann vom Erfolg sozusagen so überrumpelt wird, dass die eigentliche Produktivkraft, also die, in dem Fall, wir reden ja hier mit einer Designerin über ein Designunternehmen, dass sie dann gegebenenfalls so eingeschränkt wird, dass die Produktivität des Unternehmens auch leidet. Sie haben es jetzt so geschildert, dass Sie sagten, also ich kann der Menschheit besser dienen, wenn ich designe und das finde ich eine sehr interessante oder wichtige Einsicht auch.
Naja, weil einfach die, ich denke halt einfach so, wo ist man gut drin und was macht einem am meisten Spaß und was bringt auch den meisten Erfolg auf allen Seiten. Und das hat man ja am Textlog schon eben gesehen, dass das schon ganz gut funktioniert. Und letztendlich ist es ja immer die Frage, wer spannt sich denn jetzt vor den Karren, wenn es jetzt darum geht, eine Firma dafür zu gründen. Naja, und natürlich macht das derjenige, der sich's ausgedacht hat. Aber ich finde es sehr gesund, einfach auch loslassen zu können und zu sagen, okay, das ist aber jetzt nicht meine Kernkompetenz. Ich mache das ein paar Jahre, aber dann sollen es bitte auch Leute machen, die das ganz spezifisch auch gelernt haben und können. Finde ich sehr gesund, hätte ich mir aber vor 2 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht so denken können. Und wie gesagt, dazu hat mir jetzt auch der Blick über den Gartenzaun 6 Monate lang auch geholfen, muss ich sagen. Also insofern hat das ja alles auch seinen Ursprung, ne? Also dass man auch nochmal so eine Pause geschenkt bekommt, in der man auf sein eigenes gegründetes Unternehmen nochmal so draufschauen kann. Das ist schon gut.
Wir kommen bei dieser Frage nach der Unternehmensleitung ja auch in diesen ganzen Unternehmensfinanzierungsbereich rein. Das ist ja etwas, was Sie sich selbst angeeignet haben, wie viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ihnen auch schon. Aber es ist natürlich eine Mordsherausforderung, gerade wenn man jetzt mit 30 Mitarbeiterinnen arbeitet, eben auch einen entsprechenden Einkauf, also Vorhaltungskosten, Lagerkosten hat. Wie haben Sie sich denn das angeeignet? Also wie sind Sie damit sozusagen warm geworden?
Also ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich immer schon auch während meiner 12 Jahre Freiberuflichkeit für mich festgelegt, dass ich mich nicht mit Dingen halbherzig beschäftige, die ich nicht wirklich gut kann. Und insofern mir immer Hilfe ins Unternehmen geholt. Und so habe ich das auch bei den Finanzen gemacht. Also es gibt schon seitens einer Unternehmensberatung entsprechende Hilfe, auch seitens der Gesellschafter. Und natürlich eignet man sich das immer mehr an und wird auch von der Einschätzungskraft her immer besser. Aber nichtsdestotrotz ist das zum Beispiel auch eine Quintessenz, dass wir eben Head of Finance jetzt mit dem Unternehmen haben, der das einfach kann und mit dem ich strategisch sprechen kann und der die entsprechenden finanziellen Auswirkungen dieser Strategien viel einfacher darstellen kann und auch anderen Leuten darüber was erzählen kann, was ja immer wieder wichtig ist beim Reporting und so weiter. Also insofern, ich versuche Leute um mich zu scharen, die das gut können, deren Passion das ist und insofern ergänzt sich das dann wiederum.
Aber es ist praktisch ein Unternehmen in privater Hand, das Ihnen zum größten Teil gehört.
Ich bin Mehrheitsgesellschafterin an der Stelle, genau.
Das ist ja, Sie sind ja in einem Markt aktiv, nämlich dem Bike-Markt, der ja gerade so explosionsartig wächst. Also die Wachstumswahrscheinlichkeit Ihres Unternehmens ist damit ja auch relativ hoch, also als Teilmarkt eines sehr stark wachsenden Marktes. Was sehen Sie denn um sich rum? Also ich meine, so als gegebenenfalls auch Ersatzprodukte. Ich meine, Sie haben dieses Schloss. Und es gibt ja andere, die vielleicht auch noch irgendeine Idee haben irgendwie. Also wo Sie sagen, da müssen wir auch hingucken, das ist für uns jetzt relevant. Oder wo Sie technologisch sich auch hinentwickeln wollen.
Naja, wir haben irgendwann mal für uns festgelegt, dass es eben schon ein Unternehmen ist, was sozusagen Produkte an den Markt bringt, wo Design als DNA festgeschrieben ist. Also es wird hochwertig bleiben. Wir haben verschiedene Sachen in der Pipeline, die sich um das Schloss gruppieren, die natürlich auch im Cross-Selling-Bereich interessant sind für die Kunden, die wir ansprechen wollen. Wir haben ja auch ein zweites Produkt an den Markt gebracht, diese Regenbekleidung Rain, die zwar, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne mit dem Fahrradschloss für sich nichts zu tun hat, aber natürlich trotzdem den Fahrradfahrer anspricht und den auch schützt, nämlich nicht vor Diebstahl seines Fahrrads, sondern vor schlechtem Wetter. Und insofern versuchen wir, Produkte zu kreieren, die sich um den Fahrradfahrer drehen und zwar um den Fahrradfahrer, der designaffin ist und der auch innovationsfreudig an der Stelle ist und der nach dem Besonderen eben sucht. Der Fahrradmarkt ist, was das betrifft, ja unglaublich breit aufgestellt, von extrem günstig bis eben wirklich extrem teuer und exklusiv und luxuriös. Und ich denke, am oberen Ende sind wir dann mit den Schlössern angesiedelt, auch mit der Bekleidung angesiedelt. Das ist auch ein Statement, was wir geben. Nicht so sehr, das können sich nur die oberen 10.000 leisten, sondern wenn jemand das wirklich braucht und möchte und dafür auf andere Mobilität, sprich Auto und sonstiges, verzichtet, dann kann man sich das auch gut leisten, was wir anbieten.
Wie kommen Sie denn zu den gestalterischen Inspirationen, um nochmal zum Design zurückzukommen, so kurz vor Schluss? Also ich meine, Sie haben ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, über diese eingeschränkte Zeitkontingente selbstverständlich, aber Sie lassen sich ja durch Dinge inspirieren. Also schauen Sie da auf Mode oder wo schauen Sie hin?
Ja, nein, ich schaue tatsächlich in der doch ja recht abgesteckten Welt, die man als junge Mutter sozusagen hat, schaue ich einfach überall hin. Also ich bin sehr inspiriert von Texten auch. Also ich versuche zumindest im Wirtschaftsbereich, die Brand 1 inspiriert mich immer sehr, Leuten zuzuschauen, über die Schulter zu schauen, die eben auch gegründet haben und die sich aber mit komplett anderen Themen beschäftigen. Und das Interessante ist für mich immer, dass man doch immer eine Querverbindung zu sich selbst und zu seiner eigenen Arbeit finden kann und dadurch sehr viel lernen kann. Und Design inspiriert werde ich tatsächlich durch das, was mich umgibt, weil natürlich fallen Reisen größtenteils jetzt erstmal weg. Aber ich glaube, wenn man ein Auge dafür hat, dann findet man auch im Kleinsten etwas, was einen inspiriert. Aber natürlich gebe ich zu, das ist im Moment nicht die Hauptbeschäftigung. Da gab es schon erstens Zeiten, wo das wesentlich stärker der Fall ist. Und ich werde auch wieder Zeiten haben, wo das stärker der Fall sein wird. Im Moment ist die Konzentration natürlich klar auf unser kleinstes Familienmitglied gelegt.
Ja, wunderbar. Dann stelle ich Ihnen auch unsere schöne Abschlussfrage, nämlich ganz allgemein, was ist gut? Was ist gut?
Was ist gut? Es ist gut, dass man bei sich selbst ist und es ist gut, wenn man auch immer schaut, wie es dem Gegenüber geht.
Das ist ein sehr schöner Satz. Und auch die Glocken läuteten wieder zum Abschluss. Von daher sind wir hier von Glocken gesegnet und umringt. Ja, vielen herzlichen Dank zurück nach Leipzig. Hat mich sehr gefreut, das Gespräch führen zu können. Und ich glaube, es ist auch für die Hörerinnen einiges klar geworden, also wie man das hinkriegen kann, so erfolgreiches und auch letztlich wichtiges Unternehmen, trotz dieser einfach Konzentration auf die Familie, Konzentration auf sich selbst, einfach aufbauen zu können. Und das nicht verlieren, nicht weder das eine noch das andere zu verlieren, sondern beides hinzukriegen.
Ja, diesen Spannungsbogen halten zu können, das stimmt. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Sie, dass wir miteinander sprechen konnten. Und ich hoffe natürlich, dass die eine oder andere Inspiration für die Hörer auch dabei war.
Ja, vielen Dank, mit Sicherheit. So, schönen Tag noch. Tschüss.
Jo, tschüss.
Das war Georg im Gespräch mit der Designerin und Unternehmensgründerin Alexandra Baum. Wer mehr über das Textile Fahrradschloss und andere Produkte der Texlog GmbH wissen möchte, der schaut ganz einfach auf die Texlog-Webseite. Nächste Woche sprechen wir mit dem, wie wir finden, poetischsten deutschen Designer überhaupt. Es geht um Hermann August Weizenegger. Er ist einzigartig, weil er gestalterische Gesamtkunstwerke schafft und zugleich dabei klassischer Industriedesigner geblieben ist. Freut euch auf den philharmonischen Designer Hermann August Weizenegger. Bis dahin wünschen wir euch eine kreative und erkenntnisreiche Woche. Alles Gute, eure TVCast-Redaktion.